Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die heutige Sitzung, die die Fortsetzung der letzten Stadtratssitzung ist, zu der mit Datum vom 29.01. schriftlich eingeladen worden ist. Die Bekanntmachung erschien am 4.02.2020 in der Rathauszeitung. Damit ist form- und fristgerecht eingeladen. Ersatztermin für die heutige Stadtratssitzung, wenn wir nicht fertig werden, wäre Montag, der 24.02., Rosenmontag.
Oh ja, aber alle verkleidet.
Ich darf alle Anwesenden zur heutigen Sitzung ganz herzlich begrüßen. Entschuldigt fehlen heute Frau Helbig, Herr Melchisedek, Frau Hausdorf, Frau Dr. Engel-Ries, Herr Johann und Herr Lamberti und später kommt noch Frau Mock. Ich stelle fest, dass wir beschlussfähig sind und ich möchte an dieser Stelle gemäß 22 Absatz 4 GEMO auf die Verpflichtung jedes Ratsmitgliedes hinweisen, vor der Beratung oder Entscheidung über einen Beratungsgegenstand mitzuteilen, ob bezüglich seiner Person ein Ausschließungsgrund vorliegt oder Tatsachen für das Vorliegen eines solchen Grundes sprechen. Ich weise darauf hin, dass die heutige Sitzung, obwohl die kurzfristig terminiert worden ist, tatsächlich auch vom offenen Kanal während des öffentlichen Teils übertragen wird. Ich frage Sie, ob Sie damit einverstanden sind, dass gegebenenfalls Foto- und Videoaufnahmen sowie Übertragung durch sonstige Private gefertigt werden. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Ich stelle fest, bei 45 Ja-Stimmen einstimmig. Vielen Dank. Ich weise Sie darauf hin, dass zur Vorbereitung der Sitzungsniederschrift die öffentliche Sitzung aufgezeichnet wird. Und ich bitte Sie um Zustimmung, dass zur Vorbereitung der Sitzungsniederschrift die nicht öffentliche Sitzung aufgezeichnet wird und dass die Aufzeichnung der öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzung darüber hinaus für Archivzwecke aufbewahrt werden. Und bitte Sie hier um Ihr Votum. Jetzt ist mir jemand abhanden gekommen. So, jetzt sind wir wieder bei 45. Einstimmig. Vielen Dank. Gibt es noch Anträge zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank, Herr Albrecht. Okay. Dann alle? Also 2, 3, okay. Auch nicht. Wäre es für Sie in Ordnung? Frau Hildebrand versucht, das Problem jetzt zu lösen. Und ja, dass ich kurz Informationen des Oberbürgermeisters noch einschiebe, da brauchen Sie keine elektronische Unterstützung. Wir versuchen, das Problem zu lösen. Vielen Dank. Ich möchte an der Stelle ganz herzlich sowohl bei den Hochwasser, was wir vor kurzem hatten, als auch beim Thema Sturmschäden, was ja heute Nacht ein großes Thema war, allen, die sich engagiert haben, ganz herzlich danken, insbesondere den Freiwilligen Feuerwehren, aber auch unserer Berufsfeuerwehr. Und Herr Schmidt, vielen Dank. Die Koordination haben Herr Schmidt gemacht und ich durfte auch mithelfen. Und es hat gezeigt, dass wir in dieser Stadt einfach gut, sehr gut aufgestellt sind, auch in solchen Katastrophensituationen. Dass nicht immer alles hundertprozentig funktioniert, ist, glaube ich, selbsterklärend. Perfekt geht es selten im Leben. Aber die, die es tun und Nachtschichten einlegen, um das alle hinzukriegen, ich finde, das hat einen Applaus verdient. So. Frau Hill, wie sieht es jetzt aus? Hinten funktioniert. Wir haben einfach Neustart gemacht, wie zu Hause auch. Wie Sie, Genau. Wie sieht es hier bei der SPD aus? Hat Reset geholfen? Ja, jetzt ist die Frage, soll ich die Sitzung kurz unterbrechen, dass wir den technischen Support... Okay, ich nehme das jetzt als Auftrag, weiterzumachen, und sobald Sie Veto einlegen, weil Sie keinen Zugriff auf Ihre Daten haben, würde ich die Sitzung unterbrechen. Vielen Dank. Ich rufe Top 2 auf, Neuerstellung eines qualifizierten Mietspiegels für die Stadt Trier, Mietspiegel 2020-22. An der Stelle darf ich Sie darüber informieren, dass Frau Gabes gerade einen Termin in der Eifel wahrnimmt und im Anflug auf Trier ist. Danke, Frau Dr. Moritz.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Mietspiegel, Mietpreisbremse, Kappungsgrenze. Diese Begriffe sind für Mieter und Vermieter kaum noch zu durchschauen und stellen einen eklatanten Eingriff in die freie Marktwirtschaft dar. Statt Klarheit zu schaffen, wird die Situation immer undurchsichtiger und führt zu Frust auf beiden Seiten. Wenn zukünftig jede zweite Vermietung zum Rechtsstreit wird, muss man sich nicht wundern, wenn immer mehr private Vermieter ihre Wohnungen lieber leer stehen lassen. Miethaie hat es immer schon gegeben. Das sind in der Regel aber nicht private Vermieter. Der Großteil der privaten Vermieter bietet seine Wohnungen überwiegend zu ortsüblichen oder sogar darunterliegenden Mieten an. Wichtig ist dem privaten Vermieter vielmehr, dass mit seinem Eigentum pfleglich umgegangen wird. Das ist leider nicht immer selbstverständlich. Die gesetzlichen Anforderungen an einen qualifizierten Mietspiegel sind sehr nebulös und haben mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun. Im BGB 558 sind hierzu folgende Formulierungen zu finden. Der Mietspiegel muss nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt worden sein. Er muss von der Gemeinde anerkannt worden sein oder sowohl von Vermietervereinigungen als auch von Mietervereinigungen gemeinsam anerkannt worden sein. Er muss alle 2 Jahre aktualisiert werden und alle 4 Jahre neu erstellt werden. Zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels wurden von der Stadt Kriterien wie schriftliche Befragungen und Online-Befragungen vorgegeben. Das sind keine anerkannten wissenschaftlichen Methoden. Mit einer nicht validen Datenerhebung lässt sich auch kein regressiver Mietspiegel ermitteln. Für eine Regressionsgleichung mit ausreichend vielen Wohnmerkmalen ist in jedem Falle eine große Stichprobe notwendig. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Beziehungen zwischen den Merkmalen nicht linear sind. Zu einer deutlichen Erhöhung der Stichprobe kämen dann noch die regelmäßig in 2- bis 4-jährigen Abständen durchzuführenden Datenerhebungen, welche mit erheblichem Kostenaufwand durch Beauftragung von Beratungsfirmen durchzuführen sind. Diese Kosten hat der Steuerzahler zu tragen. Die für diese Beratungsfirmen bundesweit aufzuwendenden finanziellen Mittel können gut in den sozialen und privaten Wohnungsbau investiert werden. Damit könnte die Mietsituation deutlich entschärft werden. Ein allgemein gültiger Mietspiegel kann bestenfalls eine Orientierungshilfe für Mieter und Vermieter sein. Er ist kein mathematisch exakt zu berechnendes Modell. Ein solcher nicht exakt zu berechnender Mietspiegel liefert lediglich die Grundlage für endlose juristische Auseinandersetzungen mit offenem Ende und hohen Kosten. Bei dieser Entwicklung werden immer mehr private Vermieter sich aus diesem Markt zurückziehen. Das aber wäre in der augenblicklichen Situation außerordentlich kontraproduktiv. Selbstverständlich ist mir bewusst, dass der Gesetzgeber diesen sogenannten qualifizierten Mietspiegel laut BGB verlangt. Dennoch muss man an dieses Verlangen auch in Frage stellen dürfen, insbesondere dann, wenn die Interessen vieler Menschen dadurch erheblich beeinträchtigt werden und zwischen Mietern und Vermietern in zunehmendem Maße ein Misstrauensverhältnis geschürt wird. Die zunehmende Regulierung und Bürokratisierung der Vermietung sowie die generelle politische Stimmungsmache gegen Vermieter wirken auf alle Beteiligten abschreckend. Diese Entwicklung wird sich mit jedem regulatorischen Eingriff in das Mietrecht verstärken und die Situation weiter verschärfen. Statt im blinden Gehorsam diesem Regulierungsdrang zu folgen, sollte man besser auf den Gesetzgeber einwirken, um diese bürokratischen Hürden abzubauen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Sehr geehrte Frau Dr. Moritz, wir werden, seit die Stadt Trier diesen qualifizierten Mietspiegel macht, von der Rechtsprechung dafür gelobt. Der Mietspiegel der Stadt Trier ist auch für die gesamte Region ein Orientierungspunkt, um tatsächlich auch viele Rechtsstreitigkeiten tatsächlich konstruktiv anzugehen. Diese Fundamentalkritik, die Sie gerade geäußert haben, sind für mich auch im Sinne von dem, was Frau Garbes jetzt wieder vorgelegt hat, ziemlich unverständlich. Erlauben Sie mir diesen Hinweis, aber wir sind dazu da, dieses Thema zu diskutieren. Sie haben Ihre Position deutlich gemacht, aber erlauben Sie mir dann auch, dass ich mich so deutlich positioniere als Chef der Verwaltung. Da dieses Thema ja ausführlichst auch auf Wunsch des Stadtrats immer diskutiert wird im zuständigen Ausschuss, sehe ich jetzt keine Wortmeldung mehr und ich würde mich jetzt über Ihr Votum freuen. Vielen Dank. Ich stelle fest, bei 45 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme beschlossen. Vielen Dank. Ja, jetzt 46-1. Top 3, schriftliche Anfragen, Anfrage der CDU-Fraktion, Preis für Zivilcourage 2019. Herr Schmitz wird die Frage beantworten.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Köhler, sehr geehrter Herr Wollscheid. Zunächst nochmal den Text Ihrer Anfrage. Anfragepreis für Zivilcourage 2019. Der Trierer Stadtrat hat im Jahr 2011 auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen, einen Trierer Preis für Zivilcourage einzuführen. Auf der Homepage der Stadt Trier heißt es, Zitat, mit der Auszeichnung sollen Menschen, die Zivilcourage bewiesen haben, eine besondere Wertschätzung erfahren. Gleichzeitig sollen andere ermutigt werden, sich in Zukunft in brenzligen Situationen ähnlich zu verhalten und ihren Mitmenschen zur Seite zu stehen. Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Trier können im Vorfeld Kandidaten vorschlagen, die in besonderen Situationen Mut bewiesen haben, sich für andere einzusetzen und Zivilcourage gezeigt haben über die Vergabe. Und die Preisträger entscheidet eine Jury unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters. Und weiter, in diesem Sinne verleiht der Oberbürgermeister jedes Jahr den Trierer Preis für Zivilcourage. In Zeiten, in denen der gesellschaftliche Zusammenhalt immer mehr zu bröckeln droht und vermehrt Meldungen über Gewalt gegen Einsatzkräfte und Behinderungen von Einsätzen durch Gaffer die Runde machen, halten wir diesen Preis für wichtiger denn je. Leider ist es unseres Wissens nach im vergangenen Jahr 2019 kein Trierer Preis für Zivilcourage verliehen worden. Die CDU-Fraktion bittet daher um Auskunft, warum dies im vergangenen Jahr nicht der Fall war und ob der Preis 2020 wieder vergeben wird. Die Antwort dazu, Ihre Zitate von der Seite stammen von der Seite trier.de und sie stammen im Original eigentlich aus dem Statut der Stadt Trier über Ehrung, dass der Stadtrat bzw. ihr Vorgänger Stadtrat am 31. Januar 2012 in neuer Fassung beschlossen hat. Wie im Ältestenrat, auch das wieder des letzten Stadtrats mehrfach besprochen, im Januar 2019 und März 2019 zuletzt, bedarf dieses Statut aus Sicht der Verwaltung einer Überarbeitung. Darüber herrscht im Ältestenrat ja auch Einvernehmen. Die Ausgestaltung der Preise und Ehrungen soll zeitgemäß weiterentwickelt werden. Zudem sollen teilweise vorhandene Doppelungen mit anderen Ehrungen auf städtischer Ebene oder Landesebene oder von anderen zivilgesellschaftlichen oder öffentlichen Akteuren vermieden werden. So gibt es gleich mehrere Ehrungen, beispielsweise für Ehrenamt, beispielsweise bei der Stadt Trier, bei Verbänden, bei Medien und immer in unterschiedlicher Form. Mal gibt es eine Urkunde, mal ein Handshake, mal 1.000 Euro, wie vergangene Woche beim Bürgerpreis der Stadt Trier. Richtig durchschaubar ist das an der Stelle nicht und übersichtlich auch nicht. Eine solche Doppelung von Ehrungen stellt auch der Preis für Zivilcourage dar. Auch das Polizeipräsidium Trier ehrt im Rahmen der Kampagne Wer nichts tut, macht mit, das Engagement von Menschen, die Zivilcourage bewiesen haben. Seit einigen Jahren ist jetzt dieser Preis des Oberbürgermeisters, daher gemeinsam mit dem Polizeipräsidium ausgerichtet worden. An dieser Stelle ist das Statut also eigentlich schon überholt. Der Preis der Stadt und der Preis der Polizei sind quasi zusammengelegt worden. Bedingt durch die Nähe zu den Einsätzen und die ohnehin vorhandenen Daten der Beteiligten kamen die Vorschläge für Ehrungen in der Regel dann vom Polizeipräsidium. Vielfach waren das Menschen, die Leben gerettet haben oder die uneigennützig in Notfällen erste Hilfe leisteten. Die Ehrungen wurden dann vom Oberbürgermeister und dem Polizeipräsidenten gemeinsam in feierlichem Rahmen in städtischen Räumlichkeiten gemacht, beispielsweise in der Belletage. Die Geehrten kamen aber zunehmend in den vergangenen Jahren zum weit überwiegenden Teil aus dem gesamten Einzugsbereich des Polizeipräsidiums, der ja den ehemaligen Regierungsbezirk umfasst, plus den Raum Zell bis wieder Oberstein und Baumholder. OB Leibe hatte deshalb mit dem Polizeipräsidenten im vergangenen Jahr vereinbart, dass die Preisverleihung 2019 im Juni im Kurfürstlichen Palais gemeinsam mit ADD-Präsident Thomas Linnertz vorgenommen wurde, der eigentlich von der Ausrichtung her viel besser passt, angesichts der Geehrten, die es dann im vergangenen Jahr gab. Das waren unter 13 geehrten Männern und Frauen nämlich noch genau ein Trierer Bürger. Dem OB und der Verwaltung ist aber natürlich das Engagement, diese Zivilcourage der Bürgerinnen und Bürger nach wie vor wichtig und es ist auch wichtig, das auszuzeichnen. Wie jetzt mit dem Trierer Preis für Zivilcourage dann umgegangen werden soll, soll in der Neufassung des Statuts über Ehrungen beraten werden. Ein Entwurf dazu aus unserem Amt, das ja auch den Protokollbereich beinhaltet, wird derzeit mit Ämtern und Dezernaten abgestimmt und wird Ihnen dann im Ältestenrat vorgestellt. Das wird zeitnah geschehen, auf jeden Fall noch im ersten Halbjahr 2020. Und dann kann auch darüber entschieden werden, wie wir in diesem Jahr noch mit den Preisen umgehen, ob wir sie nochmal nach dem in Anführungszeichen alten Modus verleihen oder schon die Neufassung des Statutes zeitnah umsetzen.
Vielen Dank, Herr Schmitz. Damit haben wir Ihre Frage beantwortet. Vielen Dank. Dann Anfrage der FDP-Fraktion, Sachstand Fußgängerquerung Hauptbahnhof. Sehr geehrter Herr Ludwig, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Wie ist der Sachstand bezüglich der geplanten Errichtung einer Fußgänger- und Radquerung am Hauptbahnhof? Der Stadtrat hat in den Haushalt finanzielle Mittel eingestellt und es geht um die Beauftragung. Derzeit läuft die Angebotsabfrage der Ingenieurbüros. Diese Ingenieurbüros wurden angehalten, ihre Angebote bis zur 6. Kalenderwoche abzugeben, so dass diese anschließend gesichtet und hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit bewertet können. Das war der Stand 27. Januar. Inzwischen, ich habe heute Nachmittag nachgefragt, es liegen verwertbare Angebote vor. Es wird zu einer Beauftragung kommen. Die Zeitschiene ist so aufgebaut, dass eine Beauftragung des Ingenieurbüros bis Ende Februar erfolgen kann. Im letzten Arbeitskreis Radverkehr und auch der Ortsvorsteher hat das Ganze moniert, dass wir das Ganze voranbringen, wurde dies am 11. Dezember bereits berichtet. Ich gehe davon aus, dass die jetzt im Februar erfolgt, die Beauftragung, und dass sie bis zum Sommer, denke ich, vorliegt, dass wir sie dann diskutieren können. Die Frage 2, welche Ergebnisse hat die entsprechende Machbarkeitsstudie, das kann ich jetzt noch nicht vorstellen, sondern wenn sie im Sommer dann da ist.
Herr Schneider.
Ja, vielen Dank für die Antwort. Jetzt ist mir auch erst klar geworden, dass es um die Beauftragung noch für die Machbarkeitsstudie geht, weil die sollte ja eigentlich schon im ersten Quartal letztes Jahr vorliegen. Das war ja die Aussage, die wir in den Haushaltsberatungen 2018 bekommen hatten. Wie ist es denn zu der Verzögerung jetzt gekommen und warum haben wir da nichts dazu gehört bis zu dem Arbeitskreis Radverkehr, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht darüber informiert war?
Ja, die vielen, vielen Projekte, und da ist das auf der Strecke geblieben, das haben wir im Herbst moniert und entsprechend haben wir es jetzt auf die Reihe gebracht, dass das berechtigt noch nicht abgearbeitet war, haben wir das in diesem Arbeitskreissitzung besprochen. Der Ortsvorsteher hat genauso den Finger in die Wunde gelegt und wir haben jetzt alle zusammen drauf geguckt, dass der Auftrag rausgeht und dass er zügig abgearbeitet wird.
Vielen Dank, Herr Ludwig. Dann komme ich zum nächsten Anfrage der FDP-Fraktion zum Thema Überflüge über die Stadt Trier. Herr Schmidt.
Ja, ich darf Ihre Anfrage wie folgt beantworten. Es war schon gar nicht einfach, jemanden im Amt zu finden, der das beantworten kann, weil wir eigentlich insgesamt überhaupt keine Zuständigkeit haben. Aber es hat dann mich getroffen für das Ordnungsamt. Frage 1.
Wie viele Militärflugzeuge überfliegen die Stadt Trier im Durchschnitt täglich und welche Stadtteile sind besonders von dieser Flugschneise betroffen? Liegen der Stadt Trier Informationen darüber vor, welche Übungen von Militärflugzeugen über dem Stadtgebiet durchgeführt werden und welcher Flughöhe die Übungsflüge stattfinden? Die Stadtverwaltung Trier erhält keine Informationen über den militärischen Luftverkehr. Zuständig ist das Rheinland-Pfälzische Ministerium des Innern und Sport und hier die für den militärischen Flugbetrieb zuständigen Stellen, die mit dem Bundesministerium der Verteidigung und auch den US-Streitkräften in ständigem Kontakt stehen. Es wurde außerdem eine zentrale Anlaufstelle für Beschwerden beim Fluginformationszentrum im Luftfahrtamt der Bundeswehr eingerichtet. Es überwacht den militärischen Flugbetrieb in Deutschland. Das Luftfahrtamt der Bundeswehr hatte aufgrund einer bereits vorliegenden Anfrage versichert, dass der Raum Trier aufgrund seiner Lage am äußeren Rand des Übungsgebietes vom eigentlichen Überflugbetrieb nur marginal betroffen sei. Dies habe eine durchgeführte flugdichte Auswertung des militärischen Flugbetriebs im Bereich der Stadt Trier ergeben. Des Weiteren gibt das Luftfahrtamt der Bundeswehr darüber Auskunft, dass im Bereich der Stadt Trier kein Tiefflugbetrieb durch Kampfflugzeuge, das heißt Flüge unterhalb einer Höhe von 600 Metern, durchgeführt würden. Diese Einschränkung sei für alle Städte in der Bundesrepublik Deutschland mit mehr als 100.000 Einwohnern gültig. Für Trier greift darüber hinaus eine freiwillige Selbstanschränkung der Nutzung nach 21 Uhr von Montags bis Donnerstags von Mai bis September und die ganzjährige Einschränkung der Nutzung freitags nach 13 Uhr sowie eine flexible Anhebung der Untergrenze. Frage 3. Wurde von Seiten der Stadt Trier bezüglich der Militärflugzeuge Lärmmessungen durchgeführt oder sind solche geplant? Es sind keine Lärmmessungen erfolgt und auch künftig keine geplante, eine Ermächtigungsgrundlage hierzu nicht vorhanden ist. Frage 4. Liegen der Stadt Trier Informationen vor, ob es auch über der Stadt Trier und den angrenzenden Kreisen zum Ablass von Kerosin gekommen ist? Die Stadt Trier sowie die Kreisverwaltung Trier-Saarburg erhalten generell keine Informationen über den Ablass von Kerosin, der in der Regel aber nur in Notsituationen erfolgt. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die Website des Landesministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hinweisen. Hier finden Sie alle Informationen, unter anderem die entsprechenden Zuständigkeiten. Frage 5. Welche Flugrouten der zivilen Luftfahrt liegen über dem Stadtgebiet von Trier und in welcher Flughöhe überfliegen diese das Stadtgebiet? Der Stadtverwaltung liegen aufgrund fehlender Zuständigkeit keine Informationen dazu vor. Diese erhalten Sie beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz als obere Luftfahrtbehörde, die dem Ministerium für Wirtschaft unterstellt ist. Hier steht fälschlicherweise das Umweltministerium. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Herr Gilles.
Ja, zunächst mal vielen Dank für die Antworten. Es hat sich eine Frage ergeben. Das sogenannte Luftbetankungs-Oval Virgin liegt auch über Teilen der Höhenstadtteile und über der Rieberistalsperre. Also dort werden Luftbetankungsübungen durchgeführt. Meine Frage ist, ob die Stadtverwaltung eingebunden wurde, als dieses Luftbetankungs-Oval festgelegt wurde.
Ganz ehrlich, Herr Gilles, das kann ich Ihnen jetzt überhaupt nicht aus dem Stand raus sagen. Das wäre auch ein Fall, wenn dann der Naturschutz- und Wasserbehörde, die beim Kollegen Ludwig liegt. Und das ist jetzt eine ganz andere Frage, als hier drin steht. Da kann ich jetzt wirklich, kann keiner von uns vorbereitet sein. Das tut mir leid.
Vielen
Dank. Das wäre dann auch wirklich beim Kollegen und der müsste jetzt bestimmt auch sein Fachamt fragen.
Genau. Okay. Vielen Dank. Dann habe ich unter Top 4 noch mündliche Anfragen. Frau Görgen.
Frau Görgen. Geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eine Frage bezüglich des Ex-Hauses. Und zwar, wie ist der aktuelle Sachstand der Bau- und Sanierungsmaßnahmen? Und wie sieht der Zeitplan aus und das ungefähre Datum der Fertigstellung der Sanierungs- und Baumaßnahmen und welche bitte? Und welche Unterstützung hat der Trägerverein Exzellenzhaus e.V. bisher erhalten und welche Unterstützungsmaßnahmen sind vorgesehen? Anlass der Frage der Anfrage der Linksfraktion sind mehrere Anfragen von jungen Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt, aber auch die zurückhaltenden Informationen in Dezernat 2 und Dezernat 4.
Also das ist eine Frage, die man auch nicht aus dem Stegreif beantworten kann. Sie wissen, dass wir das Ex-Haus, dass es ein VGV-Verfahren gibt, das ist in Vorbereitung. die Kollegin, die das federführend hat, die Zuständigkeit für, ist nicht da. Wir können das nur schriftlich beantworten, Ihre Fragen. Aber Termine, das kann ich auch schon jetzt sagen, wann das fertig sein wird. Wir wissen noch nicht, was es kostet und wann es fertig sein wird. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Es gibt auch keinen Beschluss. Wir brauchen wenn wir wissen, was es kostet, müssen wir einen Baubeschluss treffen, müssen dann die Haushaltsmittel einstellen. Das ist ein langjähriger Prozess, ist eine Millionensumme. Das kann hier keiner aus dem Stegreif sagen. Ich glaube, wir alle, uns liegt das Ex-Haus sehr am Herzen. Es ist sehr wichtig und dort wird eine hervorragende Arbeit gemacht. Und das kann man jetzt nicht beantworten. Wir würden das natürlich an unsere zuständige Kollegin, würden wir die Frage weiterleiten, dass sie es federführend beantworten kann.
Vielen Dank, Herr Ludwig. Ich habe jetzt noch auf der Rednenliste Herrn Leineweber, Herrn Täuber, Herrn Gillis. Ich darf aber darauf hinweisen, dass es eine mündliche Anfrage ist, die nicht dazu dient, jetzt den Gesamtkomplex hier zu diskutieren. Geschäftsordnung. Herr Leineweber?
Ich möchte noch mal auf die letzte Stadtratssitzung zu sprechen kommen. Wir haben ja da auch die Berichterstattung, den Kommentar auch lesen können, dass wir sie verlängert haben, vertagt haben. Und mir ist es noch mal wichtig, dies zum Thema zu machen, weil ich denke, auch der durchaus berechtigte Kommentar von Herrn Neubert, dass wir uns damit auch noch mal auseinandersetzen und uns als Rat auch noch mal hinterfragen. Im Anschluss an die Ratssitzung bin ich von vielen auch angesprochen worden, die die Sitzung mitverfolgt haben am Fernseher, die irgendwann gesagt haben, wir haben abgeschaltet. Das macht mir ein bisschen Sorge, weil ich glaube, es ist keine gute Entwicklung. Es geht, denke ich, hier gar nicht mehr nur um uns, wie lange wir hier sitzen, sondern auch, wie unsere Arbeit im Stadtrat einfach wahrgenommen wird. Und es wäre schade, wenn das auf Dauer so sich beibehalten würde. Und von daher meine Anfrage, ob sich der Ältestenrat gegebenenfalls auch nochmal mit diesem Thema grundsätzlich auseinandersetzen kann im Sinne der Ratsarbeit.
Ich beantworte jetzt einfach als Oberbürgermeister, es ist immer legitim, Fragen über die Fraktionsvorsitzenden in den Ältestenrat zu tragen. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet? Vielen Dank. Dann habe ich jetzt noch Herrn Täuber und Herrn Gillis.
Thema Müll und unseren Stadtratsbeschluss zu der Müllgebührenerhöhung. Da würde mich nochmal interessieren, inwieweit wir da wir haben nämlich sonst ja keine Ratssitzung mehr, im März steht ja der Beschluss an wegen den Windelsäcken. Und die Frage stellte sich, inwieweit der Stadtvorstand oder respektive Sie, Herr Ludwig, in Dialog mit Herrn Monzel sind, respektive mit der Geschäftsführung der ART, tatsächlich unseren Beschluss des Rates zum Thema soziale Härten abzufedern, bei den Müllgebühren auch umzusetzen. Und wir dahingehend auch vor der nächsten ART-Sitzung auch von Ihnen eine Einladung bekommen, in dem alle städtischen Vertreter gemeinsam sich über den Vorschlag, der dann vorliegen soll, dann auch rechtzeitig beraten zu können, um mit eigener gemeinsamen Stimme dort agieren zu können und inwieweit Sie aktuell Einfluss darauf nehmen, dass es in unserem Sinne des Ratsbeschlusses auch sich die Entwicklung hinbegeben wird.
Das ist ein berechtigtes Anliegen, das haben wir gesagt, das machen wir bis zur nächsten ART-Zweckverbandsversammlung. Wir sind dort im Dialog. Er hat vorhin schon während der Sitzung, das war gerade derjenige, der angerufen hat, deshalb habe ich auch gesagt, nachher, ich werde ihn heute Abend noch treffen, wir sind ständig am Ball. Und neben den Windelsäcken gab es die überfüllten Bio-Standorte, die sogar ins nationale Fernsehen gebracht haben. Das ist ein Thema. Wir haben die Listen gesammelt, wo es schlecht aussieht. Wir haben uns damit auseinandergesetzt. Wir sind im ständigen Dialog damit. Und ich werde ihn heute Abend noch das nächste Treffen mit ihm haben, um auch genau diese Dinge zu besprechen. Und wir sind dort am Ball. Müssen das aber auch mit den anderen Zweckverbandspartnern abstimmen. Auf die Windelsäcke besprochen. Da gab es ja einige verschiedene Ansätze. Sie waren der Zweckverbandsversammlung bei. Das kann man jetzt nicht beiläufig jetzt hier unter Verschiedenes besprechen. Aber die Biostand, die Biosammelplätze und Windeln sind zwei wichtige Themen, die umso schneller gelöst werden müssen. Gerne, selbstverständlich.
Okay, vielen Dank, Herr Teuber, Herr Ludwig, für die Antwort. Herr Gilles.
Gut, ich habe eine Frage zur Kita Filch. Dort ist ja momentan nur ein eingeschränkter Betrieb, vorgenommen werden. Und es haben sich da einmal die Frage ergeben, ab wann man denn jetzt wieder mit einem Regelbetrieb rechnen kann. Dann würde mich interessieren, weil nach meinem Informationsstand ist bereits für die Kita Fein Personal eingestellt worden, aber die Kita Fein hat, glaube ich, den Betrieb noch nicht aufgenommen. Und mich würde zum einen interessieren, was dieses Personal momentan bei der Stadtverwaltung für Aufgaben hat. Und die letzte Frage, warum dieses Personal denn jetzt nicht nach Filch abgeordnet wurde, wo momentan zu wenig Leute sind, dann hätte man vielleicht auch einen Notbetrieb vermeiden können durch eine Abordnung von Personal, was momentan nicht eingesetzt wird. Das wären die Fragen, die mich interessieren würden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Gilles. Frau Sinnow, könnten Sie die Frage fürs Dezernat 2 beantworten? Ja, kommen Sie nach vorne, bitte. Die Dezernentin ist noch in der Eifel unterwegs. Sie hat gerade angerufen. Sie hat Verspätung.
Ja, tut mir leid, dazu kann ich nichts sagen. Ich reiche dann die Antwort schriftlich nach.
Das war die kürzeste Antwort seit langem. Ich würde es gern präzisieren, Herr Gilles, Sie kriegen morgen und auch alle anderen Fraktionen die Antwort von Frau Gabes. Wäre das in Ordnung? Prima. Vielen Dank. Gibt es aus Ihrer Sicht noch weitere Anfragen? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich den öffentlichen Teil und gehe zum nicht öffentlichen Teil über. Und bitte alle, die nicht befugt sind, im nicht öffentlichen Teil anwesend zu sein, den Raum zu verlassen.